Ja genau, wir haben ja, wie gesagt, die Serie «Starke Frauen der Bibel». Und bevor ich reingehe, noch eine Erfahrung, die ich gerade heute Morgen gemacht habe. Ich habe ja hier unten mein Büro und dass mein Bürotisch nicht zu viel Platz wegnimmt, haben wir so einen mobilen Bürotisch. Das heisst, ich kann den so aufklappen, dann wird es ein Teil von einem Schrank und ich kann ihn abklappen und dann kann ich dran sitzen und arbeiten. Und ich bin heute Morgen auch wieder früh da gewesen, habe ein paar Sachen erledigt für die Präsentation, die wir nachher haben für das Welcome Home, für Leute, die neu da sind und sich im ICF integrieren wollen. Und dann habe ich natürlich die Tischplatte abgeklappt und dann wieder aufgeklappt. Habe mich umgekehrt und dann macht es Peng, einen riesen Schlag auf meinem Hinterkopf. Das ist ein recht massives Holz und sie haut voll auf meinen Hinterkopf runter und ich fliege durchs ganze Büro. Nein, das jetzt nicht, aber es ist schon recht massiv gewesen. Hey, das haben wir vergessen, können wir irgendjemand noch kurz ein Podestchen bringen? Fabio, möchtest du mir das Podestchen bringen? Es wäre ein grosser Applaus doch für den Fabio, was für ein Einsatz, oder? Es gibt eben auch starke Männer, nicht nur starke Frauen. Genau, das ist genau. Nur, also falls ich heute ein paar Sachen durcheinander bringe, du weißt, ich bin nicht schuld, es ist ein Büroplatte, die auf den Kopf geht. Yes. Genau, hey, ich lese meinen Buben, bevor sie einschlafen, oft Geschichten vor. Und was sie am meisten lieben, das sind eigentlich so Geschichten von so Missionaren, so wirklich spannende Geschichten von Missionaren, die vielleicht irgendwo auf China sind, wie der Hudson Taylor, oder irgendwo im Regenwald von Südamerika und dort etwas bewegen. Und im Moment hat Rebecca so ganz ein unscheinbares kleines Büchlein gefunden, das von einer Schweizer Missionarin erzählt, die ausgewandert ist auf Indien und dort so eine Mädchenschule gegründet hat. Das sind meistens Waisenkinder, manchmal Mädchen, die am Hungertod nahe sind, die ausgesetzt worden sind, die sie sammeln, in dieser Schule integriert, ihre Schulbildung gibt, ihre Jobs lernt. Und dann erzählt es ganz viele Lebensgeschichten von diesen Mädchen. Viele sterben auch, es ist ein Ort, wo sehr viel Armut herrscht, wo auch viel Krankheit ist. Und es ist immer so eindrücklich, wie sie dann mit dem Frieden Gottes sterben, mit 10, 12, aber mit einem riesen Frieden und einer riesen Freude, dass sie Jesus sehen im Herzen. Und das sind so Helden für mich. Oder? Die Geschichten spielen zwischen 1930 und 1950, also schon relativ weit und lang zurück. Und es gibt so viele Helden auf dieser Welt. Und als ich die Geschichte gelesen habe, dachte ich, was für eine Frau. Sie wandert aus auf Indien, lässt alles zurück, geht in eine komplett andere Kultur, lebt das Leben mit diesen Mädchen, viel Freude, viel Leid. Aber es hat immer wieder also richtig erweckliche Momente, wo die Mädchen Sündenerkenntnis haben, wo sie auf die Knie gehen, wo sie umkehrt zu Gott und ihr Leben richtig erneuern lassen. Und es ist so ermutigend zu sehen. Und gleichzeitig ist wahrscheinlich auch ein Prototyp von einer christlichen Frau zu dieser Zeit. Oder? Sie macht ja alles, was die christliche Frau darf. Sie geht auf Indien, sie dient im Hintergrund, sie ist nur mit Mädchen unterwegs, sie lehrt nur Mädchen. Also alles das, was so die christliche Frau hat dürfen zu dieser Zeit. Und das ist so ein bisschen die Frage, die wir heute drin sind. Ich meine, ich leite das ICF, das Frauen predigen. In dieser Serie hat Judith predigt, hat Orwald predigt und hat Magdalena predigt. Nächsten Sonntag predigt Christina, also sie, die heute den Worship geleitet hat. Sie kann eben alles Worship leiten und predigen. Das ist eben der Vorteil, das ist das, was ich nicht kann, oder? Ich kann nur die Hälfte davon. Und wie kommt das so weit? Oder was ist in den letzten 50 Jahren passiert in der christlichen Szene, dass Frauen anfangen zu predigen? Das hat es vorher auch schon gegeben, aber recht vereint, dass Frauen anfangen zu leiten. Es gibt ganze Kirchen, die von Frauen geleitet werden. Ich habe etwa vor einem halben Jahr eine Anfrage bekommen, um das Coaching übernehmen vom ICF Tessin. Und ich habe mir das gut überlegt, soll ich das machen oder nicht. Ich habe ja grundsätzlich genug zu tun in meinem Leben. Und ich bin natürlich aber gleichzeitig mega motiviert gewesen, weil ich einen italienischen Pass habe. Ich habe die italienischen Wurzeln noch in mir rein, obwohl ich ja kein Wort Italienisch rede. Genau, oder sehr wenig. Kein Wort ist ein bisschen übertrieben. Oder? Ich habe gewusst, ich mache meiner Mutter natürlich den grössten Gefallen, was ich je vorstellen kann. Ich habe dann Alan angerufen, einen Pastor vom ICF Altdorf, der ja auch ein Teil ist vom ICF Zentralschweiz. Und er ist schon Tessiner und im Gegensatz zu mir redet er auch Italienisch. Und der Alan ist schon eher ein Typ, der Bewahrer ist, der sagt langsam eins nach dem anderen. Und für Innovation braucht er meistens ein bisschen Zeit. Aber wenn ich ihm anrufe, sagt er gerade, Joel, das müssen wir machen, ich bin dabei. Und ich dachte, was? Das hat der Alan gesagt, gerade so schnell, oder? Dann habe ich gesagt, also komm, lass uns dieser Herausforderung stellen und das Coaching übernehmen vom ICF Tessin. Das habe ich zugesagt, ein Mann ist Pastor, so wie man es kennt. Und zwei Wochen später ruft er mir an und sagt, hey, ich habe eine neue Stelle in einer anderen Kirche und unsere Kirche wird übergeben an eine Frau, an eine Person. Ihren Namen komme ich nachher noch, weil der kommt auch in der Bibel vor, ist noch lustig. Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt habe ich aber noch eine Challenge. Stehe ich denn dahinter, dass eine Frau eine Kirche leitet? Also A, ist natürlich das ein bisschen strange, du sagst zu einem Coaching und zwei Wochen später hörst du, ja, aber nicht mit mir, oder? Sondern mit jemand anderem. Aber ich habe mir nochmal tief Gedanken machen zu diesem Thema. Und irgendwie ist vieles zusammengekommen und ich möchte dich heute mitnehmen in meine Gedanken. Vielleicht bist du da, es gibt vielleicht so drei Gruppen, oder? Es gibt die eine Gruppe, die ist christlich-konservativ eher aufgewachsen und die sagt, Frauen predigen, Frauen leiten, no way, die Bibel redet ganz etwas anderes. Vielleicht bist du frisch zum Glauben gekommen, ein bisschen hineinschauen und sagst, was, solche Gedanken macht ihr euch noch, lebt ihr noch hinter dem Mond? Sind wir da im Mittelalter? Ist es eine ernste Frage, ob Frauen dürfen predigen und leiten? Hey, wir sind doch in der Zeit von der Gleichberechtigung, geht es euch noch? Und vielleicht bist du so wie ich irgendwo in der Mitte, bist offen, aber weiss nicht genau, wie biblisch begründen, oder? Ich möchte vielleicht für die zweite Gruppe, die ich erwähnt habe, für die sehr progressive, moderne Gruppe, sagen, warum hat die christliche Szene grundsätzlich Herausforderungen mit dem Thema. Der Grund ist das Buch. Das Buch nennt sich Bibel. Der christliche Glaube ist eine Buchreligion. Das heisst, wir haben unsere Glaubensgrundlagen niedergeschrieben in einem Buch. Es gibt Buchreligionen, Christentum, Islam und Judentum. Die fernöstlichen Religionen, Hinduismus, Buddhismus, sind keine Buchreligionen. Sie haben zwar auch heilige Schriften, aber die Wahrheiten werden durch Menschen übertragen, durch Gurus, oder? Durch spirituell reife Personen. Das sind eigentlich ihre Wahrheitsträger. Bei uns, wir glauben aber, dass Gott die wichtigen Grundlagen fürs Leben in einem Buch niedergeschrieben hat, in der Bibel. Und darum glauben wir, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist. Und jetzt gibt es ein paar Verse, und ich lese dir vor, was eben nicht ganz so simpel machen, mit dem umzugehen, wenn wir sagen, Frauen predigen und Frauen leiten. Ich möchte mal anfangen mit 1. Korinther 14, 33 bis 35. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unterordnung, sondern des Friedens. Der Unordnung, sondern des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Gemeindeversammlungen. Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es steht einer Frau schlecht an, in der Gemeindeversammlung zu reden. Wir glauben, die Bibel ist das inspirierte Wort Gottes. Und in der Bibel steht, Gott ist ein Gott von der Ordnung, nicht von der Unordnung. Und Ordnung bedeutet, Frauen sind ruhig in der Gemeinde. Das ist so eine kurze Zusammenfassung von diesem Vers. Man kann es drehen und wenden, wie man will, auf Griechisch, Russisch, Chinesisch, Rumänisch. Es steht immer noch das Gleiche, oder? Also es kommt wirklich klar raus. Es heisst, die Frau soll schweigen und wenn sie fragen, darf sie daheim den Mann fragen. Du denkst, wow, grosszügig, oder? Oder ein zweiter Vers, 1. Timotheus 2, Vers 11 und 12. Eine Frau soll still und mit ganzer Bereitschaft zur Unterordnung auf das hören, was im Gottesdienst gelehrt wird. Ich gestatte es einer Frau nicht, vor versammelter Gemeinde zu lehren und sich damit über die Männer zu stellen. Sie soll sich vielmehr still verhalten. Ich muss gleichzeitig auch sagen, es sind die einzigen zwei Verse im Neuen Testament. Das ist jetzt nicht ein Thema, von Jesus gibt es gar keinen Vers dazu, von Paulus gibt es zwei. Es ist nicht ein Thema, wie wir andere haben, über Ehe oder über den Tod von Jesus am Kreuz oder die Liebe unter den Geschwistern in der Kirche, die sehr oft thematisiert wird, wird zweimal thematisiert. Aber sehr, sehr klar. Und dann ist die Frage, wie gehen wir mit diesen Stellen um? Es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Auslegungen, das habe ich hier auf dem nächsten Slide. Entweder ist es eine zeitlose Wahrheit oder es ist eine kulturell bedingte Weisung. Ich höre immer den Christen, die sagen, ja, alles in der Bibel ist eine zeitlose Wahrheit. Es ist das kulturelle Zeug, oder? Das haben die Leute zum Teil nicht gern, wenn wir Pastor sagen, es ist vielleicht kulturell bedingt gewesen. Zum Beispiel heisst es, Frauen dürfen keine kurze Haare tragen, Männer keine lange und so weiter. Und dann sagst du, ja, dann ist es heute immer noch so. Die Bibel ist ein zeitloses Buch. Du kommst sicher ein paar Probleme über, wenn Jesus zum Beispiel sagt, wir sollen unsere Steuern am Kaiser zahlen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich zahle jetzt, seit ich 18 bin, Steuern, aber ich habe noch kein einziges Mal Steuern an einem Kaiser gezahlt. Oder du kommst ein Problem über, wenn Jesus sagt, wenn du jemandem die gute Botschaft erzählst, dann nimm deinen Stab in die Hand und leg deine Sandalen an. Also auch das ist machbar, grundsätzlich. Aber habe ich jetzt persönlich noch nie gemacht, könnte mir ein bisschen komisch sein. Also es gibt ja ganz sicher Sachen, die kulturell bedingt sind. Die Frage ist, was und was liegt für ein Spirit dahinter. Und ich möchte dich mitnehmen in ein Bild, das mir mega geholfen hat. Es ist von einem englischen Theologen namens N.T. Wright, ein hochinteressanter Mann. Und stell dir mal vor, du hast folgende Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, ein Theater weiterzuschreiben. Also du kommst ein Skript über, das schon bereits ein paar Akte hat. Die ersten vier Akte sind geschrieben und du musst das Theater weiterschreiben. Du musst nicht ein neues Theater schreiben, sondern du musst ein Theaterstück, das schon existiert, weiterschreiben. Was würdest du machen? Was du nicht würdest machen, wärst komplett neue Personen einführen. Du würdest auch die Storys irgendwie nehmen und weiterentwickeln. Also wenn vielleicht im Akt 4 einer ins Gefängnis kommt, ist er nicht im Akt 5 plötzlich immer ein Flugzeug und fliegt auf Amerika. Sondern fängt das an, er ist im Gefängnis. Oder wenn es um eine Beziehungskrise ist, dann würdest du Akt 5 die Beziehungskrise nehmen und vielleicht findest du eine Lösung, vielleicht machst du sie noch konfuser, was auch immer deine Interessen sind. Aber du wirst ganz sicher auf die Story von den ersten vier Akten aufbauen und dich dann fragen, wie kannst du diese Story weiterentwickeln. Ich habe hier ein Bild dabei von einem Theater, dass du so ein Bild hast, und man kann ja die Bibel so aufteilen in vier Theaterakte. Also das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich tönen. Es geht einfach darum, dass du mein Bild verstehst. Der erste Akt, das ist die Schöpfung. Die Bibel fängt an mit dem ersten Akt. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Dann kommt der zweite Akt, das ist der sogenannte Sündenfall. Also die Menschen drehen Gott den Rücken, sie wollen selber Gott sein, sie wollen für ihre Ziele, für ihre Visionen leben und es kommt zum sogenannten Sündenfall. Das ist so der zweite Akt. Dann kommt der dritte Akt, das ist der grösste Teil vom Alten Testament, das ist der sogenannte Alte Bund. Das ist Gottes Geschichte mit seinem Volk. Gott erwählt das Volk Israel mit dem Stammvater Abraham, das wird dann weiterentwickelt, kommen dann die 10 Gebote, der Sinai-Bund und so weiter. Das ist so der dritte Akt. Und dann kommt mit Jesus der vierte Akt. Jesus kommt auf die Erde, er stirbt und aufersteht und dann kommt die Gemeinde Gottes, das Neue Testament, der Neue Bund. Das sind die vier Akte. Jetzt, so sagt der Theologe N.T. Wright, das gefällt mir eben, die Frage ist, was sagt der fünfte Akt? Der fünfte Akt ist das Leben von uns Christen im 21. Jahrhundert. Und die Bibel kann nicht auf alles eine Antwort geben, die wir erleben im 21. Jahrhundert. Sie kann keine Antwort geben in Bezug aufs Fernsehschauen, in Bezug aufs Gamen, in Bezug auf ganz viele Sachen. Sollen wir fliegen oder nicht? Und wie viel sollen wir fliegen wegen der Klimaerwärmung? Finden wir alles keine Antwort in der Bibel? Ist ja logisch, hat es zu dieser Zeit nicht gegeben. Also hat er gesagt, wir müssen die ersten vier Akte nehmen, den Geist erkennen und fragen, was bedeutet das im fünften Akt? Ich möchte dir zwei Beispiele machen, oder drei Beispiele, zwei aus der Vergangenheit und eins aus der Gegenwart. Ich tue jetzt das mit den Akten ein bisschen kürzen. Ich nehme einfach, ich sage einfach, es gibt den Alten Bund, also das Alte Testament, grob gesagt, Akt 1. Und es gibt den Neuen Bund, das Neue Testament, das ist der Akt 2, oder? Also Geschichte mit Israel und Geschichte mit der Gemeinde. Jetzt nehmen wir mal das Thema Sklaverei. Ich habe das Bild mitgenommen von der Sklaverei, oder? Sklaverei. Der Alte Bund sagt ganz klar, Sklaverei ist okay. Es gibt Regeln, wie die Herren mit den Sklaven umgehen. Es ist absolut normal gewesen und okay. Wenn es ein Volk ein anderes erobert hat, dann hat man die Leute als Sklaven, man hat sie versklavt, sie sind deine Leibeigenen geworden. Die Bibel sagt, im Alten Bund ist okay. Dann für uns aufklärt die Menschen brutal, ist aber klar, wenn man die Bibel liest. Dann kommen wir in den Neuen Bund. Ich möchte dir einen Vers vorlesen. Zum Titus Kapitel 2, Vers 9, zu dem Thema, das heisst, den Sklaven schärfe ein, sich ihren Herren in allem zu unterstellen und sich so zu verhalten, dass diese mit ihnen zufrieden sein können. Sie sollen sich ihren Anweisungen nicht widersetzen. Also sagt der Paulus, hey, wir müssen Sklaverei abschaffen? Gar nicht. Er sagt, sagt den Sklaven, Titus war ein eingesetzter Pastor, sie sollen sich mit allem den Herren unterordnen, sie zufriedenstellen und sich ihren Anweisungen nicht widersetzen. Also der Neue Bund sagt auch ganz klar, Sklaverei ist okay. Trotzdem haben sich im 17. und 18. Jahrhundert Christen, Menschen, die getrieben waren von der Liebe Gottes, eingesetzt für die Abschaffung der Sklaverei. Also ich sage jetzt dem einfach den dritten Akt, oder die Zeit, in der wir heute leben. Die Argumentation von der Sklaverei befürwortet natürlich genau das gewesen. Schau in die Bibel. Alter Bund sagt, es ist okay, neuer Bund sagt, es ist okay, die Bibel sagt ganz, es ist okay. Die aber für die Abschaffung sind, haben gesagt, hey, wenn ich die Theaterakt lese, dann sehe ich Prinzipien. Ich sehe das Prinzip von der Nächstenliebe. Ich sehe das Prinzip, man soll den einen höher achten als sich selbst. Ich sehe das Prinzip von Herrschern, die ihren Leuten dienen. Ich sehe so viele biblische Prinzipien, die der Sklaverei widersprechen. Und darum hat man dann schlussendlich, zumindest offiziell, Sklaverei abgeschafft. Meine, wir wissen natürlich, dass es heute immer noch viel Sklaverei gibt, viel Menschenhandel. Das ist ein tragisches Thema in sich, was sich auch Christina stark damit befasst. Aber grundsätzlich sind Christen hauptverantwortlich für die Abschaffung der Sklaverei. Wie sie sich überleiden, halt, der erste Akt sagt ja zur Sklaverei, der zweite auch. Der alte Bund sagt ja, der neue Bund sagt ja. Und doch, wenn man es weiterdenkt, was ist möglich in der heutigen Zeit? Wie können wir das Gebot von der Nächstenliebe, wie können wir das erleben, wenn Jesus sagt, wir sollen die Armen nicht unterdrücken und so weiter, wenn man das weiterdenkt, dann ist das Zeitalter von der Sklaverei vorbei. Ich kann ein anderes Beispiel bringen, das ist eben Regierungsformen. Jetzt nochmal RF, oder? Klar, du denkst jetzt gerade zuerst an Roger Federer, aber wir nehmen das als Regierungsform. Er ist ja auch eine Art so ein König bei uns in der Schweiz, oder? Also der alte Bund sagt, es gibt eine Regierungsform und das ist Diktatur. Also am Anfang nennt sich das Richter. Sie sagen bewusst, wir haben keinen König, wir haben einen Richter, der führt das Volk Israel und nachher kommt ein König. Also wir sagen klar, der alte Bund sagt, die ideale Regierungsform ist Diktatur. Der neue Bund sagt, die ideale Regierungsform ist Diktatur. Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Der Titus sagt, tut euch der Regierung unterordnen. Er sagt klar. Und dennoch sind es genau die christlich prägten Länder, heutzutage Westeuropa, Amerika, Australien und so weiter, die sich für eine neue Form von Regierung einsetzen, nämlich für Demokratie. Und ich würde sagen, fast jede Person hier inne würde sagen, dass Demokratie die geheiligtere Regierungsform ist als eine Diktatur. Obwohl der alte Bund sagt Diktatur, der neue Bund sagt Diktatur, hat sich das weiterentwickelt. Und du siehst, ein Spirit kann sich weiterentwickeln. In der Bibel müssen wir Prinzipien und Werte entdecken. Ich möchte dir noch eine Challenge zeigen von der heutigen Zeit. Heute sind wir als Kirche am stärksten wahrscheinlich, oder eines der stärksten Themen, die uns herausfordert, ist die ganze LGBTQAI+-Bewegung. Genau. Ich kann es mal zeigen. Das besteht aus 7 Buchstaben. Wir werden über das eine Serie machen. Im nächsten Jahr kannst du dich darauf freuen. Wenn man ja die 7 Buchstaben anschaut, dann merkt man, es ist eigentlich ein Durcheinander. Es gibt nämlich 4 Buchstaben, die stehen für sexuelle Vorliebe. 2 Buchstaben, die stehen für eine sexuelle Veränderung, also eine Veränderung vom sexuellen Geschlecht. Das sind 2 eigentlich komplett verschiedene Themen. Also das L steht für lesbisch, G für schwul, das B für bisexuell, also sexuelle Interessen beider Geschlechter, und das A für asexuell, also kein sexuelle Interesse. Das ist der Bereich von der sexuellen Vorliebe. Zudem sagt die Bibel ein bisschen etwas. Zu schwul oder lesbisch sagt die Bibel ein bisschen etwas. Es sind harte Verse, die müssen wir dann auch noch sauber einordnen im Kontext, wenn wir dann die Serie machen. Aber zudem sagt die Bibel etwas. Und dann gibt es einen zweiten Bereich, Transgender. Das bedeutet, ein Mann will eine Frau werden, eine Frau will ein Mann werden. Oder intersexuell, das heisst, du hast beide Geschlechter. Es gibt auch noch geschlechtslos, das hat jetzt noch keine Buchstaben bekommen. Für das steht unter anderem das Plus, weil es ja frei ergänzbar ist. Aber merkst du, das ist noch eine andere Thematik. Und über diese Thematik schweigt sich die Bibel aus. Klar, man kann sagen, die Bibel sagt, es gibt Mann und Frau, also gibt es nur Mann und Frau, das ist mir schon klar. Aber ein Beispiel von einem Mann, der eine Frau werden will, eine Frau, die ein Mann werden will, eine Person, die beide Geschlechter hat, eine Person, die kein Geschlecht hat, findest du in der Bibel nicht. Von der ersten bis zur letzten Seite. Wie gehen wir denn mit dem um? Die Thematik ist riesig. Die Thematik brennt. Also müssen wir uns fragen, was war im ersten Akt, was war im zweiten Akt? Und wie kann der Heilige Geist uns im dritten Akt, im 21. Jahrhundert helfen, mit dieser Thematik umzugehen? Wir müssen auf die Suche gehen nach Prinzipien und nicht nur nach starren Lehrsätzen. Sonst kommen wir bei diesen Thematiken komplett ans Limit. Verstehst du den Gedanken, der dahinter steht? In der Bibel gibt es zeitlose Wahrheiten. Die sind von der ersten bis zur letzten Seite identisch. Dort gibt es nichts zu ritteln. Charakter Gottes. Er ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Auch gewisse ethische Themen, nicht stehlen, nicht lügen, nicht ehebrechen. Da gibt es keine Entwicklung in der Bibel. Der Neubund sagt nicht plötzlich, oh, jetzt ist stehlen im Fall okay. Im Alten nicht. Es gibt ganz viele zeitlose Wahrheiten in der Bibel. Gottes Liebe zu seinem Volk, zu seiner Gemeinde und so weiter. Aber es gibt auch Themen, die sich bereits schon innerbiblisch entwickeln. Und da müssen wir wirklich mit dem Heiligen Geist zusammen unterwegs sein und ihn wieder fragen, was bedeutet es für uns im 21. Jahrhundert? Und jetzt möchten wir zurückgehen zu der ganzen Frauenthematik. Dürfen die Frauen predigen und leiten? Die Bibel macht da immer wieder so Fensterli auf. Grundsätzlich sagt der Paulus an Timotheus und im Korintherbrief ganz klar, Frauen dürfen nicht lehren in der Gemeinde. Sie dürfen, Frauen dürfen Frauen lehren, das steht in einem anderen Vers, aber sie dürfen nicht vor den Männern lehren. Und dennoch, wenn wir jetzt ein Bible-Study machen, durch ein paar Verse, merken wir, wie immer wieder so ein Fenster aufgeht, wo Gott irgendwie einen Einblick gibt in eine Welt, die vielleicht mal sein könnte. Noch vielleicht kurz eine kurze Klammermerkung zum Tom Holland. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Also nicht der Schauspieler. Es gibt auch einen Schauspieler, der so heisst, so von einer Science-Fiction-Serie oder so. Ich weiß gar nicht. Aber es gibt einen Schriftsteller, das Buch über Dominion. Und er schreibt, wie das christliche Denken Grundlagen geschaffen hat für Sachen, die heute Aufklärung auf ihre Kappe nimmt. Also wir haben ja Jahrhunderte von durchdringendem christlichem Denken gehabt. Das ganze Mittelalter war durchdrungen von christlichem Denken, manchmal auch übertrieben und too much. Aber das Durchdringen von christlichem Denken hat zum Beispiel die Möglichkeit geschaffen für die Menschenrechte, für die Menschenwürde. Ganz viele Sachen sind eigentlich, weil eine Gesellschaft von christlichem Gedankengut durchsührt worden ist, möglich. Sachen wie eben die Abschaffung von der Sklaverei, zumindest formell, oder die Sachen wie eine Demokratie, haben viel damit zu tun, dass Menschen über Jahrhunderte mit dem Gedanken von der Nächstenliebe, von der selbstlosen Dienst, vom selbstlosen Dienst und so weiter durchsührt worden sind. Genau. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu den Frauenversen. Ich möchte mit dir ein Bible-Study machen durch ein paar Versen zum Thema Frauen und wir fangen natürlich an mit der Schöpfung. So schuf Gott den Menschen, das ist 1. Mose 1, 27 und 28, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Was fällt da auf? Gott sagt, ich habe Menschen nach meinem Ebenbild gemacht. Er sagt nicht, ich habe Männer nach meinem Ebenbild gemacht und Frauen als ihre Gehilfen. Er sagt, Menschen sind nach meinem Ebenbild gemacht. Männer wie Frauen. Das heisst, wir wissen nicht, wie Gott aussieht. Wir sollen uns auch kein Bildnis machen. Aber Gott repräsentiert in seinem Ebenbild Männer und Frauen. Und dann fällt auf, dass Gott den Auftrag, die Schöpfung in Besitz zu nehmen und diesen Tieren Namen zu geben und so weiter, beiden gibt. Vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Er sagt nicht, ich gebe die Aufgabe dem Mann und die Frau darf sich im Hintergrund unterstützen, sondern in einem paradiesischen Zustand im ersten Akt, also vor dem Sündenfall, ist es die Aufgabe vom Mann und der Frau, eben den Auftrag Gottes im Garten Eden aufzuleben, und zwar auf gleicher Stufe. Und dann kommt eben der viel zitierte Sündenfall. Und beim Sündenfall gibt es Konsequenzen. Es gibt Konsequenzen für die Schlange, für den Teufel, für den Mann und auch für die Frau. Und bei den Konsequenzen für die Frau, da tun wir uns ja oft auf eine beschränken, nämlich auf die erste. Weil das erfahren viele Frauen. In den letzten zwei Wochen hat es sogar drei Mädchen gegeben im ICF, haben das auch wieder ein paar Frauen erfahren dürfen. Ich werde dir in der Schwangerschaft viel Mühe auferlegen und den Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Aber dann gibt es noch einen zweiten Teil. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, er aber wird dein Herr sein. Also der Punkt, dass der Mann die Frau dominiert und beherrscht, ist ein Folge vom Sündenfall und kein Folge vom originalen Schöpfungszustand im Garten Eden. Das ist ein Folge vom Sündenfall. Warum so ist, ist eine gute Frage. Vielleicht ist es ganz simpel einfach so, weil der Mann physikalisch stärker ist als die Frau. Vermutlich ist das einfach der Grund. Der Mann hat im Durchschnitt mehr Kraft. Ich habe heute im Briefing, oder? Wenn wir haben das Mikrofon einstellen und dann machen wir ein bisschen seich miteinander und erzählen irgendeinen Blödsinn. Dann ist mir in den Sinn gekommen, ich bin eigentlich schon in der Primarschule so froh gewesen und Mädchen. Weil gegen Buben habe ich immer gegen alle verloren im Armdrücken. Aber gegen Mädchen habe ich mindestens ab und zu gewonnen, oder? Und das hat mich so dankbar gemacht. Bin ich auch mit Mädchen klasse, oder? Und du merkst, vielleicht ist es simpel das. Aber es ist auf jeden Fall ein Folge vom Sündenfall, dass der Mann über die Frau herrscht. So war es nicht im Paradies. Und so war es nicht gedacht. Genau, dann gehen wir zu einem weiteren Vers, und zwar ins Buch der Richter. Zu jener Zeit war die Prophetin Deborah Israels Richterin. Sie war mit einem Mann namens Lapidot verheiratet. Von dem Lapidot kommt das Wort Lappi. Keine Ahnung, ob das stimmt. Das ist mir gerade spontan in den Sinn gekommen. Okay, wahrscheinlich nicht, oder? Aber Deborah war eine Richterin. Ich habe dir schon vorhin versucht zu erklären, was das Volk Israel ins verheißene Land kam. Da hat man eben bewusst keine Königin eingesetzt. Man hat gesagt, Gott ist der König, sondern ein Richter. Also der Richter hat jetzt nichts zu tun mit einem Richter, wie wir es kennen, der Recht spricht, sondern der Richter war der Führer, der Herrscher vom Volk. Er hat sich einfach Richter genannt und nicht König, weil man gesagt hat, Gott ist unser König. Und all die Richter sind männlich im Buch Richter. 400 Jahre lang bis auf eine Deborah. Plötzlich ist eine Frau eine Leaderin. Es kommt nicht oft vor, aber es wird auch im Alten Testament nicht ausgeschlossen. Und ich glaube, das ist typisch, wenn Gott etwas wieder will, wenn Gott irgendwie eine Ausnahme macht, dann hat es meistens eine Message. Weil über gewisse Sachen gibt es keine Ausnahmen. Die sind immer so in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament. Aber gerade bei diesem Frauenthema, da gibt es einfach eine grosse Ausnahme. Oder es gibt ein Buch von der Königin, noch eine Frau, die eine Zeit lang regiert. Und plötzlich regiert eine Frau. Und es steht sogar noch, sie war geheiratet. Also nicht, sie war halt Single und hätte darum kein Gegenüber gehabt, was sie sich hätte unterordnen können. Nein, ihr Mann ist im Hintergrund gestanden und sie hat das Volk Israel geführt. Dann gehen wir ins Neue Testament. Im Neuen Testament gibt es das grösste und das wichtigste Ereignis der ganzen Bibel. Und das ist die Auferstehung von Jesus. Das ganze Buch, das wir hier lesen, hat einen absoluten Höhepunkt und das ist die Auferstehung von Jesus. Jesus hat die Sünde getragen, er hat den Tod besiegt, die Auferstehung. Das ist das Grösste und das Wichtigste, was wir lesen in der ganzen Bibel. Und jetzt, was passiert denn nach dieser Auferstehung? Es heisst, dass die ersten Menschen, die Jesus gesehen nach der Auferstehung, sind Frauen gewesen. Und das in sich hat auch eine Message. Und dann sagt der Engel, was sie dann sieht, zu den Frauen, geht schnell zu allen Jüngern und sagt ihnen, dass ich von den Toten auferstanden bin. Er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Also was sind die ersten Personen gewesen, die Jesus gesehen nach seinem Tod oder nach seiner Auferstehung? Es sind Frauen. Sie sind die ersten Botschafter gewesen von der guten Nachricht im Neuen Bund. Der Neue Bund fängt an mit Frauen, die den Auftrag bekommen, die Message weiterzutragen. Das in sich ist auch eine kraftvolle Nachricht. Dann in der Apostelgeschichte, da kommt auch etwas Neues, weil im Alten Bund und bis dann auch im Neuen Bund haben wir eben, der Lied ist immer bei einem Mann. Oder im Fall von Deborah oder bei den Königen, ausnahmsweise bei einer Frau. Jetzt taucht wieder ein neues Phänomen auf, nämlich ein Ehepaar. Da geht es um einen jungen Mann, der Apollos, das ist so ein junger, führiger Prediger gewesen. Dieser Apollos nun begann, in der Synagoge von Ephesus frei und offen von Jesus zu sprechen. Auch Priscilla und Aquila, das ist ein Ehepaar, hörten ihn. Da luden sie ihn zu sich ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Also der Apollos, der hat gelehrt, voll Feuer und Leidenschaft, aber hat ein paar Details nicht so genau ausgelegt. Und dann kommt das Ehepaar. Und die Priscilla und Aquila, die begegnen uns immer wieder in der Apostelgeschichte. Priscilla wird immer zuerst genannt. Und wir merken plötzlich, die Leidenschaft ist nicht nur noch bei einem Mann, sondern sie wird in dem Fall zumindest übertragen auf ein Ehepaar. Schon das ist der nächste Schritt. Oder gehen wir in Römer 16, Vers 7. Grüßt Adronikus und Junia. Also der Adronikus ist ein Mann, Junia eine Frau, meine Landsleute, die schon von mir an Christus geglaubt haben. Sie waren mit mir zusammen im Gefängnis und nehmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. Also da gibt es zwei Personen, sind uns nicht so bekannt, weil sonst nicht mehr steht über sie in der Bibel, aber sie haben eine herausragende, wichtige Stellung unter diesen 12 Aposteln. Der eine ist ein Mann, der Andronikus, und der andere ist eine Frau, die Junia. Es ist noch interessant, die christliche Szene hätte sich die Junia nicht vorstellen können. Und dann hat man einen Haufen alte Handschriften genommen, hunderte, und eine einzige Handschrift übersetzt Junia mit Junius. Und über Jahrhunderte, vielleicht siehst du es noch, wenn du eine ganz alte Bibel hast, heisst es im Römer 16, Vers 7, grüßt Andronikos und Junius. Das hätte man nicht handeln können, dass da eine Frau so eine wichtige Stellung hat unter den Aposteln. Übrigens, die Frau, die ich einsetze im ICF Tessin nächsten Sonntag als Pastorin, die heisst Junia. Das ist noch interessant, das ist die Frau, die hier erwähnt wird. Genau, so schließt sich dann für mich der Bogen. Ist mir nicht bewusst gewesen, dass die Junia eben auch überhaupt eine Position, eine Ernennung hat in der Bibel. Also wir sehen auch hier schon unter den ersten Aposteln. Hast du gewusst, bei den ersten Christen, Menschen sind Christen geworden aus vielen verschiedenen Gründen, aber ein Grund war, dass sie gesagt haben, da werden die Frauen ernst genommen, da werden die Frauen gefördert, da werden die Frauen freigesetzt. Der Konstantin, der Kaiser Konstantin, als er so die Grundlage geschafft hat für den christlichen Glauben, er war ja nicht der, der das Christentum zur Staatsreligion gemacht hat, aber er hat gewisse Grundlagen geschafft, hat er ganz viele Sachen eingeführt, die die Stellung der Frauen gestärkt haben. Ein simples und ein bisschen krasses Beispiel, aber beim Ehebruch bis dahin ist nur die Frau bestraft worden. Der Konstantin hat gesagt, no way, bei einem Ehebruch wird der Mann und die Frau gleichmäßig bestraft. Das ist auch ja eine Form von Gleichberechtigung. Und das sind so Sachen, die bei den ersten Christen in den ersten Jahrhunderten passiert sind. Die Frauen haben Einfluss gehabt, die Frauen haben eine Rolle gehabt, die Frauen haben mehr dürfen, als man bis jetzt gewöhnt war im jüdischen Kulturkreis. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir denn mit diesen Stellen um aus dem 1. Korinther 14 und aus dem 2. Timotheus 1? Ich persönlich glaube, dass Gott ein Herz hat für Mann und Frau. Und dass sein Ziel ist, Männer freizusetzen, ihre Berufung und auch ihre Männlichkeit. Oder? Der Feminismus von heute sagt, irgendwie, wir müssen alle ein bisschen gleich sein. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Männer dürfen männlich sein und Frauen dürfen weiblich sein. Aber die Frauen werden voll freigesetzt in ihrem Potenzial und die Männer werden voll freigesetzt in ihrem Potenzial. Wir brauchen keine Mannsweiber und wir brauchen auch keine weiblichen Männer und keine männlichen Frauen, sondern wir brauchen Menschen, die freigesetzt sind in ihrem göttlichen Potenzial. Das ist das Ziel, das ich sehe in der Bibel. Was ich glaube, wenn ich 1. Korinther 14 lese und 2. Timotheus 1, ist wirklich, dass es ein kulturelles Setting war. Korinth zum Beispiel war eng verbunden mit Ephesus, das wird sogar noch erwähnt, dann ein bisschen später in diesem Kapitel. Und in Ephesus war der Tempel der Artemis. Und in Ephesus war der Frauenkult sehr stark. Die Frauen hatten zum Teil wichtigere Ämter und Positionen als die Männer. Und das ist in die Gemeinde hineingeschwemmt worden von Korinth und hat für Unordnung gesorgt. Er fordert sogar die Argumentation an, im Kapitel 14, Vers 33, ich will keine Unordnung, ich will Ordnung. Und der Paulus hat gemerkt, diese Zeit ist noch nicht reif. Das war wahrscheinlich auch seine Meinung zu dieser Zeit natürlich. Und er hat gesagt, hey, es ist, die Frau schweigt in der Gemeinde. Sie kommt zwar ihre Möglichkeiten über, sie kann andere Frauen lehren, sie kann Diakonin sein, sie kann mit ihrem Ehepartner wie Priscilla und Aquila etwas bewegen. Aber ich glaube, die Zeit war dann noch nicht reif gewesen. Genauso wie die Zeit noch nicht reif war, um Sklaverei abzuschaffen. Genauso wie die Zeit noch nicht reif war, um Diktatur abzuschaffen. Aber der Geist Gottes hat weitergewirkt. Weil ich glaube an einen Gott, der einen Wunsch hat. Nämlich ein Mann freizusetzen in seinem Potenzial und eine Frau freizusetzen in seinem Potenzial. Und Gott verteilt Gaben. Und wenn Frauen Lehrgaben haben, dann wäre es eine Verschwendung für ihre Gaben, wenn sie es nicht ausleben können. Aber Männer sollen es auch ausleben können. Oder ich rede jetzt nicht von einer neuen Diktatur, wo die Männer nichts mehr zu sagen haben. Oder? Wir müssen es nicht kehren. Wir setzen Frauen frei ihrem Potenzial und Männer frei ihrem Potenzial. Und darum habe ich persönlich ein gutes Gefühl, dass in dem Akt, in dem dritten Theaterakt, dem fünften Theaterakt, je nachdem, was du jetzt zählst, in dem 21. Jahrhundert, wenn wir die biblischen Prinzipien und Werte anschauen, dass Frauen dürfen predigen und Frauen auch können leiten. Das ist ja bei uns im ICF Luzern auch so im Leitungsteam. Bei uns ist zum Beispiel Susi Heinrich und sie ist ja auch eine Frau. Genau. Yes. Das ist ja gut, oder? Das braucht ja beides. Also, Schlussfolgerung. Oh, ich habe geschrieben Schlussfolgerung. He? Haben Sie es korrigiert da? Oh, wow, hey, super, weil auf meinem Ding steht es Schlussfolgerung. Sehr gut. Gut aufpasst, Multimediatechniker. Also, erstens, im ICF Zentralschweiz dürfen Frauen predigen. Zweitens, im ICF Zentralschweiz dürfen Frauen leiten. Und drittens, und das ist eben noch ein Punkt, wo ich eben noch nicht ganz durch bin, vielleicht kann ich im halben Jahr über das predigen, die Thematik von der Unterordnung bleibt noch Gegenstand weiterer Recherche. Da bin ich noch nicht ganz durch. Weil das ist eher etwas zeitlos, das immer wieder kommt, dass es schon eine Unterordnung gibt von Frau zu Mann. Und dennoch die Frau dann freigesetzt wird in Predigt und Lehre. Aber es würde ein komplett anderes Fass auftun, aber ich möchte auch ehrlich sein. Und darum will ich das einfach mal so ganz politisch lösen. Diese Thematik bleibt Gegenstand von weiteren Recherchen. Genau. Aber mein Wunsch ist zum Schluss, du musst ja auch nicht einverstanden sein mit allem, was ich gesagt habe. Aber so mein Wunsch ist, dass wir eine Kirche sind, wo Menschen aufblühen. Wo Menschen freigesetzt sind in ihrem Potenzial. Wo Menschen dürfen erleben, wie Gott sie brauchen kann. Es gibt Leute in der Gesellschaft, die nimmt man nicht gross wahr. Die haben vielleicht irgendeinen Job im Hintergrund. Die sollen in die Kirche kommen, in der Kirche werden und ihnen sagen, hey, du bist so wichtig für uns. Wir bauen auf dich. Du darfst deine Gaben ausleben, Männer oder Frauen. Ich träume von einer Kirche, wo Menschen wirklich aufblühen. In allen möglichen Ministerien und allen möglichen Bereichen, wo sie merken, hey, vielleicht bin ich in der Welt nicht immer gefragt, aber in der Kirche bin ich gefragt, in der Kirche bin ich gewollt, in der Kirche kann ich aufblühen. Und ich glaube, das ist der Wunsch, den wir haben. Wir glauben an starke Frauen. Wir haben in dieser Serie starke Frauen angeschaut, wie Tamar, die aufsteht gegen Ungerechtigkeit. Wir haben in ICF Zug Abigail angeschaut, die sich einsetzt für die Versöhnung und dabei ihr Leben riskiert. Wir haben Maria angeschaut, die aus dieser Quelle Jesus heraus dient und auch irgendwo parat ist, soziale Gefüge zu durchbrechen. Wir haben Tabitha angeschaut, eine Frau, die eine ganze Erweckung gebracht hat in ein Dorf durch ihr Leben und ihr Vorbild. Und wir glauben an das, dass Frauen einen Unterschied machen können an dem Ort, wo sie leben, an dem Ort, wo sie wohnen, dass sie einen Unterschied machen können in der Kirche. Wir glauben an starke Frauen und wir glauben an starke Männer. Komm, lass uns doch miteinander aufstehen und ich würde gerne von ganzem Herzen noch beten, dass Gott uns starke Frauen und starke Männer schenkt. Nicht so Halbschuhe, also und auch nicht Halbschuhin, also männlich und weiblich gemeint, sondern wirklich Männer und Frauen, die etwas auf dem Kasten haben. Yes! Vater im Himmel, danke für jede Person, die da ist und auch für jede Person, die heute im Livestream zuschaut oder später die Predigt schaut. Und Vater, ich glaube an Menschen, die du brauchst in deinem Reich. Und die Kirchengeschichte, das sind wir gar nicht eingegangen, ist auch jetzt immer wieder Frauen gegeben, die einen riesigen Unterschied gemacht haben. Und Vater, ich glaube, in den letzten Jahrhunderten hat man oft Frauen auch irgendwo tief gehalten. Vielleicht ist es auch noch nicht redig, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, wo auch Frauen freigesetzt werden dürfen. Wo Frauen predigen dürfen, wo Frauen leiten dürfen. Aber natürlich, wo auch wir Männer aufblühen in unserer ganzen Kraft. Jesus, ich rede nicht von einem neuen Feminismus. Ich rede von Frauen, die Frauen sein von ganzem Herzen und in denen stark sind. Ich rede von Männern, die Männer sein von ganzem Herzen und in denen stark sein. Und wir bitten dich, dass wir eine Church sein dürfen, wo beide aufblühen dürfen. Und egal, ob du Frau oder Mann bist, ich möchte das Gebet jetzt ganz allgemein beten. Wenn du da bist und du denkst, hey, irgendwie blühe ich noch nicht auf. Mit Aufblühen meine ich, kann meine Gaben noch nicht so entfalten, ich kann für das Reich Gottes noch nicht so einen zentralen Unterschied machen. Dann beten wir heute, Vater im Himmel, dass du uns hilfst, dass diese Personen die Gaben entfalten dürfen, dass sie wirklich aufblühen dürfen, dass sie lieben dürfen, das Reich Gottes bauen. Unser Vision Statement heisst, wir möchten Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und unser Umfeld positiv prägen. Für das brauchen wir mutige Frauen und mutige Männer, starke Frauen und starke Männer. Amen.